الضحايا جوع الاضطرار.
Feine Freiheit, Gleichheit, Agan Eden, verschaffen wird der Arbeitsmann.
Also comrades, come rally, and the last fight let us face.
The struggle carries on.
Nam internationalam Sankta Pauha.
Der offene Politkanal, Musik,
Politik,
Gesellschaft,
Kultur,
alles dabei.
Auf 97,5 MHz. Unsere Musik, unsere Revolution.
The international unites the whole.
Radio Lora 97,5 MHz, das ist eine Sendung von der Vernetzung der freien Radios. Viel Spaß!
Feine Freiheit, Gleichheit, Agan Eden, verschaffen wird der Arbeitsmann.
Also comrades, come rally, and the last fight let us face.
The struggle carries on.
Nam internationalam Sankta Pauha.
Der offene Politkanal, Musik,
Politik,
Gesellschaft,
Kultur,
alles dabei.
Auf 97,5 MHz.
Unsere Musik, unsere Revolution.
Radio Lora 97,5 MHz, das ist eine Sendung von der Vernetzung der freien Radios. Viel Spaß!
Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
Willkommen bei Von unten im Gespräch. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara und wir reden heute über die EU. Jene Partei, die im letzten EU-Wahlkampf noch den Exit, also den Austritt Österreichs aus der EU forderte, wurde bei den EU-Wahlen am 9. Juni in Österreich stärkste Kraft, die rechtsextreme FPÖ. In der heutigen Von unten im Gespräch Folge hört ihr zwei Übernahmen der Initiative Diskurs Wissenschaftsnetz. Die Sendung dreht sich darum, was der Rechtsruck auf EU-Ebene bedeutet und was die rechten Parteien wollen. Rechtspopulistische und zum Teil offen rechtsextreme Parteien sind in Europa in einem Ausmaß auf dem Vormarsch, der massiv demokratiegefährdendes Potenzial zeigt. Das belegen zumindest die Entwicklungen in Ungarn, Schweden, Serbien, Portugal und Frankreich. Zukunftsängste, multiple Krisen, Flucht- und Migrationsbewegungen werden dafür verantwortlich gemacht. Aber was auf der politischen Ebene unterbelichtet bleibt, ist die Rolle konservativer Parteien für diesen potenziell demokratiegefährdenden Rechtsruck. Im ersten Teil der Sendung hört ihr Thomas Biebricher von der Universität Frankfurt und Ruth Wodak von der Universität Wien und University of Lancaster. Im zweiten Teil der Sendung hört ihr ein Gespräch zu den Auswirkungen des Rechtsrucks auf EU-Ebene. Was bedeutet der größere Einfluss rechter und rechtsextremer Parteien für die EU? Vor allem, wenn Kooperationen mit konservativen Kräften gelingen würden. Der jüngste Versuch der konservativen Europäischen Volkspartei, die postfaschistische Fratelli d'Italia in ihr Lager zu holen, deutet an, dass sich die Berührungsängste auf konservativer Seite in Grenzen halten. Doch wer ist eigentlich gemeint, wenn auf EU-Ebene von den Rechten gesprochen wird? Welche Vorstellungen eines zukünftigen Europas haben diese Parteien? Was würde deren Aufstieg für Demokratie und Rechtsstaat in der EU bedeuten? Diese Fragen besprechen Georg Gläser von der Universität Köln und Amelie Jacqueline Abk von der Uni Salzburg. Wir starten zunächst mit Thomas Biebacher von der Universität Frankfurt. Die Aufzeichnungen haben vor den Wahlen stattgefunden.
Zunächst also diese Krise des gemäßigten Konservatismus in Europa. Das erste Phänomen und das offensichtlichste Phänomen ist natürlich, dass es eine Reihe von Parteien gibt, eine ganze Reihe von Parteien, vor allem christdemokratische Parteien, denen es einfach elektoral nicht so besonders gut geht, sondern die über die letzten Jahre, sagen wir mal die letzten 5 bis 10 Jahre, extrem an Zuspruch verloren haben, in der Bevölkerung teilweise tatsächliche Abstürze hingelegt haben. Und der spektakulärste Fall ist sicherlich Frankreich, den man hier erwähnen muss, wo die Républicains mit ihrer Kandidatin Valérie Pécresse 2022 in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl noch nicht mal auf 5% gekommen sind. Also es ist schon wirklich ein dramatischer Absturz, nachdem François Fillon 2017 nicht in die zweite Runde gekommen ist. Man muss also lange zurückdenken, bis Nicolas Sarkozy für den letzten Mitte-Rechts-Präsidenten der Republik. Das ist, wie gesagt, ein dramatischer Absturz von der ehemals wirklich staatsprägenden Partei, aber es ist eben nicht der einzige Fall. Gerade christdemokratische Parteien tun sich in vielen Ländern äußerst schwer und liegen oftmals so knapp über dem politischen Existenzminimum. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass die Krise des gemäßigten Konservatismus sich allein an diesen Schwundprozessen festmacht, sondern was wir auch sehen und teilweise unabhängig davon, teilweise in Kombination davon, ist eben die Selbstradikalisierung ehemals einigermaßen gemäßigt konservativer Parteien. Und die bekanntesten Fälle für solche Radikalisierungsprozesse stammen sicherlich aus Mitteleuropa. Das ist eben Ungarn auf der einen Seite mit der Fidesz von Viktor Orban als liberale Partei eigentlich gestartet, aber mittlerweile kann man, glaube ich, schon sagen, als autoritäre Partei einzuschätzen. Und eben auch mit dem entsprechenden Umbau der Gesellschaft beschäftigt. Man kann es ja beobachten, es ist ja nicht so besonders heimlich, was da passiert. Bis zuletzt natürlich auch Polen, ein Fall für diese Entwicklung von einer schon immer konservativen Partei, der PiS, aber die sich eben in der Regierungszeit dann nochmal stark radikalisiert hat, bis vor kurzem an der Regierung geblieben. Nun wird man sehen, wie es da weitergeht. Aber es gibt eben auch in Westeuropa einen Fall, den ich nicht verschweigen möchte, auch wenn sie eben bezeichnenderweise nicht mehr zur EU gehören. Und das ist auf jeden Fall Großbritannien, wo man einfach festhalten muss, dass die Tory-Partei in den Brexit-Kämpfen und beim Versuch, UKIP vom politischen Markt zu verdrängen, eigentlich im Endeffekt, sich sehr stark in Richtung dem rechten Rand entwickelt hat. Gestern, glaube ich, ist ja nun auch wirklich das Gesetz, das Ruanda-Gesetz sozusagen durchgegangen, was, glaube ich, für den sehr stark illiberalen Drift eben gerade in Migrationsfragen, das ganz gut veranschaulicht, was in der Tory-Partei passiert. Aber auch ansonsten mit Kulturkämpfen und so weiter, man hat das über die letzten Jahre verfolgen können, eine wirklich radikalisierte Partei. Man wird sehen, was das bei den Wahlen dann mit sich bringt. Und der dritte Fall ist der, der uns, glaube ich, am meisten beschäftigt und der in gewisser Weise eine Kombination aus den beiden anderen Phänomenen darstellt. Da geht es nämlich um die Kooperation von gemäßigt konservativen Kräften mit rechtsautoritären Kräften. Und das ist deshalb, finde ich, in gewisser Weise eine Kombination, weil es eben dokumentiert, dass oftmals eben die gemäßigt konservativen Kräfte nicht aus eigener Kraft mehr in Regierungen kommen. Das ist natürlich in Vielparteiensystemen sowieso eher selten der Fall. Und auch schon oftmals so weit nach rechts gerückt sind, dass sie es schwerer haben, links von sich in der Mitte oder im linken Spektrum sogar Partner zu finden, aber eben umgekehrt auch offener sind für Kooperation mit rechtsautoritären Kräften. Und da lohnt es sich jetzt nochmal darauf zurückzukommen, auf diese ganzen konservativen Parteien, die an der Macht sind. Denn in manchen Fällen ist es eben in der Tat so, dass es da so, sagen wir mal, etwas bedenkliche Kooperationen gibt, die dazu geführt haben, dass sie an der Macht sind. Also wenn man an Schweden denkt beispielsweise, da gibt es eine konservative Minderheitsregierung, die aber toleriert wird von den Schwedendemokraten, eine Partei, die auf jeden Fall bis vor kurzem noch als rechtsradikal eingestuft war und auf jeden Fall aus diesem Milieu stammt, von daher also keinen ganz unbescholtenen Leumund hat. In Finnland gibt es auch eine konservative Partei in der Regierung, die aber nur deswegen die Regierung bilden konnte, gegen die Sozialdemokraten, die immer noch stärkste Partei im Parlament sind, weil sie eine Kooperation mit den wahren Finnen eingegangen sind. Auch das ist eine Partei, die im auf jeden Fall rechtsradikalen Milieu wurzelt und daherkommt. Das ist, glaube ich, das Mindeste, was man sagen kann. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von anderen Fällen, wenn man an Italien beispielsweise denkt, wo auch eine Mitte-Rechtspartei auf jeden Fall nominell die Forza Italia mit in der Regierung ist, aber natürlich als Junior-Junior-Partner mit einer Lega und Fratelli d'Italia eben vor allem. Von daher wird man, wenn man es etwas genauer anguckt, dieses europäische Panorama, wird man es vielleicht nicht als Ausweis von ungebrochener konservativer Stärke lesen können, sondern man stellt fest, dass wenn überhaupt oftmals diese Stärke der Konservativen auf Kooperation mit rechtsautoritären Kräften beruht, die, man muss es auch dazu sagen, oftmals nicht so gut ausgehen. Ich will gleich nochmal darauf zurückkommen und will jetzt ein paar Worte zu den strategischen Dilemmata sagen, die sich aus dem Verhältnis eben zwischen diesen gemäßigt konservativen Kräften und rechtsautoritären Kräften ergeben. Denn da stellt sich die große Frage, und das ist in der Literatur eben auch, kann man das, glaube ich, so als die zwei großen Optionen gegenüberstellen, oftmals auch in Kombination miteinander, dass es entweder darum geht, eben diese rechtsautoritären Kräfte, ich nenne sie mal so, oder rechtspopulistischen Kräfte eben konsequent auszugrenzen, nicht zu kooperieren und auch keine Themen und auch keine Rhetorik zu übernehmen und damit auf maximale Distanz zu gehen. Das ist die eine Option, die man hat. Und die andere ist natürlich, auf eine bestimmte Art und Weise Gesprächsbereitschaft oder auch Kooperationsbereitschaft zu signalisieren, bestimmte Themen zu übernehmen, zu kooptieren oder möglicherweise eben sogar vor formale Koalitionen einzugehen oder sich tolerieren zu lassen. Das ist dann sozusagen die maximale Kooperationsvariante. Beide Optionen, die, wie gesagt, in der Praxis oftmals sind es ja Kombinationen, die dann letztendlich von den politischen Akteuren vertreten werden. Beide Optionen haben Dinge, die führend gegen sie sprechen. Ich will nur kurz darüber sprechen, was gegen die Ausgrenzung, also Stichwort die Brandmauerstrategie, spricht. Denn das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass es, wenn überhaupt, dann die beste von vielen schlechten Optionen ist, meiner Ansicht nach. Nämlich, was dagegen spricht, ist natürlich, dass das Wasser auf die Mühlen von einem bestimmten Opfernarrativ ist, der rechtsautoritären Kräfte, die das ja seit vielen Jahren immer wieder beschwören, dass sie eben die ausgestoßenen Opfer sozusagen, die exkludierten Opfer der Systemparteien sind, die eben eigentlich wüssten, dass hier rechtsautoritär die richtigen Punkte angesprochen werden, aber natürlich nur diese neue Partei von den Fleischtröpfen der Macht sozusagen fernhalten wollen. Das ist der Narrativ. Und in dem Moment, wo man sagt, wir werden nie unter keinen Umständen mit euch zusammenarbeiten, bestärkt es natürlich oder bestätigt das dieses Narrativs, muss man festhalten. Der zweite Punkt, der nicht so oft angesprochen wird, ich will ihn aber trotzdem ansprechen, da geht es darum, dass man sich bestimmter strategischer Optionen eben, dass man die einbüßt, wenn man prinzipiell und von vornherein jegliche Zusammenarbeit ausschließt. Und die besteht einfach darin, dass diese rechtsautoritären Akteure ja oftmals meistens keine homogenen Akteure sind, sondern da gibt es unterschiedliche Strömungen und da gibt es diejenigen, sozusagen die die Hardcore-Fraktion, die bereit ist, auch sich ausgrenzen zu lassen und trotzdem an ihren Positionen festhält und auch kein Problem damit hat sozusagen. Und es gibt aber diejenigen, die eigentlich schon ganz gerne mit am Tisch sitzen wollen würden und die möglicherweise auch bereit wären, bestimmte inhaltliche Konzessionen zu machen und sich auf bestimmte Dinge einzulassen sozusagen. Aber die müsste man locken können. Und damit könnte man natürlich auch diesen impliziten Riss oder diese Kluft, die es gibt in den meisten Parteien, könnte man natürlich ausnutzen sozusagen und dieses Dilemma für die Rechtsautoritären forcieren, wenn man nicht von vornherein die Möglichkeit aus der Hand geben würde, irgendeine Art von Kooperation anzubieten. In dem Moment, wo man das vom Tisch nimmt, kann man das eben nicht mehr forcieren. Und das ist so ein, wie gesagt, ist ein Argument, das man nicht unbedingt so gern hört auch. Aber das ist schon ein Punkt, würde ich sagen. Und das ist ein wirklich realer Punkt. Es ist ja nicht nur so, dass es ein Dilemma gibt für rechtsgemäßigte Parteien. Wie gehen wir mit autoritären Kräften um? Es ist eben auch umgekehrt so, würde ich sagen, dass es da ein Dilemma gibt, dass man von Seiten der gemäßigten Konservativen unter bestimmten Bedingungen ausnutzen könnte. Demgegenüber stehen große Nachteile von jeglicher Art von Kopie oder Kooperation und das ist natürlich vor allem die Normalisierung, dass man diese Position und auch diese Personen salonfähig macht. Und Frau Rudert wird noch darüber sprechen. Ich muss das gar nicht so sehr vertiefen, aber das ist natürlich ein offensichtlicher, massiver Nachteil, der damit einhergeht oder eine große Gefahr, die damit einhergeht. Hinzu kommt aus Sicht gemäß konservativer Parteien, was man auf jeden Fall bedenken muss, in dem Moment, wo man sich nach rechts öffnet, kann man durchaus mindestens im gleichen Umfang in der Mitte verlieren. Je nachdem, was für strategische Konstellationen es da gibt, kann das schon von großer Bedeutung sein. Und dann darf man einen Punkt nicht vergessen, und ich komme aus der politischen Theorie, deswegen fällt es mir beinahe ein bisschen schwer, das so zu sagen, aber es gibt einfach eine sehr harte empirische Evidenz dafür, dass eigentlich jede Art von Kooperation von gemäßig Konservativen mit rechtsautoritären Kräften geht immer schlecht aus für gemäßig konservative Kräfte. Mir ist auf jeden Fall kein Fall bekannt, wo es gut ausgegangen wäre. Wir haben Italien erwähnt, wo ursprünglich mal die Forza Italia natürlich der Seniorpartner war vor 30 Jahren. Über die letzten 30 Jahre ist das Gravitationszentrum rechts der Mitte immer weiter nach rechts gewandert und liegt jetzt eben bei Fratelli Italia, Forza Italia, wie gesagt, bei 7% oder so liegen die, glaube ich. In Österreich, Frau Rudert wird noch drüber sprechen, war es ja auch mal so, dass die ÖVP der Seniorpartner war in der Koalition mit der SPÖ. Die Größenverhältnisse könnten sich umkehren, wenn ich richtig informiert bin, bei der nächsten Wahl. Und von daher passt es auch durchaus ins Bild. Im Moment in Schweden ist die einzige Partei, die von dieser ganzen Konstellation der Minderheitsregierung, die toleriert wird, die profitieren in den Umfragen, sind die Schwedendemokraten. Also von daher, das sollte ein gewichtiger Einspruch sein gegenüber Kooperationsideen, die natürlich immer wieder irgendwo gepflegt sind. Und wie gesagt, es gibt ja eine ganze Reihe von diesen Kooperationen. Jetzt noch in der gebotenen Kürze zu den Europawahlen. Denn ich glaube, was uns da beschäftigen wird, ist schon auch in gewisser Weise die Frage der Brandmauer, die natürlich nie so ausgeprägt war auf europäischer Ebene, aus vielen Gründen. Aber es geht natürlich schon auch um die Frage von Normalisierungen und Kooperationen dann. Das würde ich sagen, vor dem Hintergrund dessen, was von den meisten Seiten erwartet wird. Wir wissen natürlich nicht, wie genau die Ergebnisse aussehen, aber es ist schon sehr stark davon auszugehen, dass die rechten politischen Familien am stärksten gewinnen werden. Also auch die extreme Linke wird wahrscheinlich ein Stück weit, oder die radikale Linke wird wahrscheinlich Zuwächse verzeichnen haben. Aber die Fraktionen von europäische Konservative und Reformer und Identität und Demokratie, das ist sozusagen das ganz rechte Spektrum mit Rassemblement, Lega und AfD, die da versammelt sind, werden wohl am meisten Zuwächse zu verzeichnen haben. Und EKR, da sind im Moment eben beispielsweise Fratelli d'Italia, aber auch die PiS aus Polen, die Vox aus Spanien, die Schwedendemokraten und ich glaube auch die Wahlen finden, wenn ich richtig informiert bin. Wobei das ein sehr heterogener Zusammenschluss ist, muss man auch sagen, EKR. Wie gesagt, man geht davon aus, dass gerade EKR und ID die Hauptgewinner der Wahl sein werden. Und die Frage wird sich einfach stellen danach, zunächst mal, ob die EVP beispielsweise, die nach wie vor vermutlich stärkster Block bleiben wird, ob man versucht beispielsweise die Fratelli d'Italia zur ÖVP rüberzuziehen. Dafür gibt es einige Belege. Manfred Weber hat schon seit langer Zeit den Schulterschluss sozusagen mit Giorgia Meloni gesucht und hat auch schon klar gemacht, dass die EVP für alle Parteien offen sind, die sich zum Rechtsstaat bekennen, zur Unterstützung der Ukraine und zur Europäischen Union. Und die Latte liegt relativ niedrig, würde ich mal sagen. Und da könnte auch die Fratelli d'Italia durchaus drüber springen. Das wird also eine große Frage sein. Das würde aber eben bedeuten, dass eine postfaschistische Partei eben in der ÖVP ist, nachdem man ja lange auch die Fidesz beherbergt hat, sozusagen. Und die andere Frage darüber hinaus, die sich sicherlich stellen wird, ist, inwieweit es danach eben zu stärkeren, verstärkten Kooperationen kommt zwischen ÖVP, BKR und vielleicht sogar ID. Die haben letztes Jahr, ich glaube, zum ersten Mal alle zusammengestimmt gegen einen Teil des Green New Deal, der einen Renaturierungsplan vorsah. Das hat letztendlich nicht ausgereicht, weil die Mehrheitsverhältnisse so noch nicht waren. Aber nach der Wahl könnte es eben durchaus sein, dass eine Koalition aus ÖVP, also Koalition in Anführungsstrichen, ja, aber eine Allianz von ÖVP, EKR und ID könnte tatsächlich die Mehrheit haben im EU-Parlament. Und das würde ich als letzten Punkt aufmachen. Das würde bedeuten, dass es eine Mehrheit im EU-Parlament gäbe für diese Fraktionen. Und es würde auch bedeuten, dass eine ganz andere EU-Politik möglich wäre. Eine EU-Politik, die bis jetzt von den drei sozusagen Mitte-Links- bis Mitte-Rechts-Fraktionen getragen wurden, mit den Liberalen dabei. Es könnte durchaus sein, dass nach dieser Wahl sich das verschiebt und man wirklich tatsächlich in Anführungsstrichen eine rechte Politik betreiben kann. Das würde bedeuten, dass die EU insgesamt möglicherweise auch eben sich in eine ganz andere Richtung entwickeln würde, als es bisher der Fall war.
Jetzt geht's weiter mit einem Input von Ruth Wodak von der Universität Wien und University of Lancaster.
Wir hatten jetzt in Österreich insgesamt drei Koalitionen mit Rechtspopulisten, Rechtsextremen, also der FPÖ, die allesamt letztlich dazu geführt haben, dass sie der FPÖ genützt haben. Auch wenn sie kurzfristig zusammengebrochen sind, sowohl in der Koalition Schüssel-Haider und dann auch natürlich durch Ibiza das erste schwarz-blaue Koalition oder türkis-blaue Koalition. Also insofern hat dieses Dilemma so in Österreich nicht bestanden. Und wir stehen auch jetzt vor der Tatsache, dass es in drei Bundesländern in Österreich türkis-blaue Koalitionen gibt. Daher die Frage, die jetzt sehr stark in den Medien besprochen wird, also wird es eine Koalition mit der FPÖ geben, mit oder ohne Herrn Kickl, wobei Herr Kickl natürlich genau das Programm der FPÖ letztlich darstellt, also man sozusagen da nicht unterscheiden kann mit oder ohne Herrn Kickl, weil die FPÖ hat ihre Programmatik. Diese Debatte erleben wir zurzeit. Und dazu möchte ich jetzt eigentlich drei Punkte auch vorbringen. Erstens, was genau bedeutet diese Normalisierung? Wie spielt sie sich ab? Wo sieht man das? Was heißt Diskursverschiebung? Ist das nur eine Rhetorik oder sind das Inhalte? Kann man das überhaupt trennen? Und ich möchte auch die Rolle der Medien dabei ansprechen und letztlich ganz kurz auf eine Studie eingehen, die diese Diskursverschiebung zu einer Politik der Gefühle sehr stark aufweist, nämlich einen Diskurs, der sich im Sommer abgespielt hat in Österreich und den Sie sicher in Deutschland auch verfolgt haben, nämlich eine Politik über was ist normal und was ist Hausverstand und kann man letztlich eine Politik vorschlagen, die auf Experten, Expertinnen verzichtet und eben das Volk, was immer das sein soll, anspricht. Also diese drei Punkte möchte ich ausführen und was das letztlich in Konsequenz möglicherweise für die Nationalratswahlen bedeuten kann. Zunächst einmal, was heißt Normalisierung? Es gibt also sehr viel Literatur zu diesem Konzept. Normalisierung heißt ganz kurz gesagt vom Rand in die Mitte. Es werden also bestimmte Argumente, Themen, aber auch Slogans, die am Rand schon festgesetzt sind, akzeptabel. Wie werden sie akzeptabel? Indem eben meist konservative Parteien diese auch mit übernehmen, beziehungsweise einerseits, wie Sie schon dargestellt haben, mit dem britischen Beispiel, überhaupt diese rechtspopulistische Partei schlucken im Großen und Ganzen, und damit auch das Programm oder das Programm übernehmen und dadurch die Rechtspopulisten, Rechtsextremen letztlich salonfähig machen. Und zwar so weit, dass Herr Kickl auch sagen kann, er ist stolz darauf, rechtsextrem zu sein. Er sieht das wie einen Orden. Also insofern verschwimmen dann die Grenzen zwischen rechts und rechtsextrem und das politische Spektrum rückt nach rechts. Andererseits muss man aber auch nur als nebenbei sagen, dass Normalisierung natürlich auch bedeutet, dass sehr progressive und andere Politiken in die Mitte rücken können. Ja, es geht dabei nicht immer nur um bestimmte Politiken, die von rechts, vom rechten Rand kommen. Sie können auch vom linken Rand kommen. Und wenn wir da an die Geschlechterpolitik denken, so war es ja bis vor kurzem eigentlich zum Beispiel in Großbritannien undenkbar, dass eine gleichgeschlechtliche Ehe möglich ist. Ist aber unter Cameron beschlossen worden. Also es gibt sozusagen Politiken, die eben von den Rändern in die Mitte kommen. Und wir beschäftigen uns aber jetzt vor allem mit jenen, die vom rechten Rand kommen und letztlich eine neue Vision sowohl von Europa wie auch im Fall von Österreich sich vorstellen, nämlich einer völlig anachronistischen Vision eines Zurückdrehens der Uhr auf eine Zeit, wo es eben ein eher homogenes Volk gäbe, wo die Geschlechterrollen noch genau definiert waren und wo also diese Retrotopie noch funktioniert, dieses anachronistische Bild. Und in Österreich, wo also diese Zähmung nie gelungen ist, man hat, wenn man sich erinnert, Wolfgang Schüssel als Drachentöter einmal imaginiert. Das ist alles nicht gelungen. Und man kann sich natürlich fragen, warum gerade jetzt die FPÖ so weit vorne steht, und zwar schon über einem Jahr, eineinhalb Jahre. Das hat stark auch mit den Konsequenzen der Pandemie zu tun und mit den anderen Krisen, die wir erleben. Aber die FPÖ ist vor allem dann gestiegen, wie die damalige Regierung mit der Debatte um die Impfpflicht letztlich große Fehler gemacht hat. Und die FPÖ konnte dann in ihrer Wissenschaftsskepsis und in ihren Slogans gegen die Corona-Impfung sagen, na ja, wir haben eh recht gehabt, man braucht keine Impfpflicht. Die Regierung hat versagt und die FPÖ ist um 10 Punkte gestiegen in den Meinungsumfragen. Ja, zum Punkt Form und Inhalt. Es wird sehr oft über die Tonalität gesprochen und über die Rhetorik und dass man den Stil ablehnt und Ähnliches. Also den demagogischen Stil mancher Politiker, sowie eben von Herbert Kickl. Es geht aber immer um Form und Inhalt. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass man diese Art von Rhetorik unterschiedlich verwenden könnte, mit unterschiedlichen Inhalten. Aber es immer darum geht, wenn wir jetzt von Diskursverschiebungen sprechen, dass mit dieser Rhetorik auch bestimmte Inhalte in die Mitte rücken und dass es nicht nur um eine Tonalität geht, sondern dass es um Ideologeme geht, also um politische Inhalte, um bestimmte Visionen, wie Österreich auszuschauen hätte. Und damit komme ich eben zu einem Beispiel, nämlich der Festung Österreich. Das ist die Festung Österreich,